Hi, mein Name ist Michael Ziegern.
Und ich bin Oliver Utesch und zusammen sind wir die Fotobuddies.
Fotobuddies.
Nee, den Schluss müssen wir nochmal besser hinkriegen.
Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 5 der Fotobuddies. Ja, Michi, heute sind wir alleine.
Ja, das ist auch mal entspannt. War ja anstrengend beim letzten Mal mit 4 Leuten. Da muss man ja mal aufpassen, wer hört zu, wer stellt die Fragen und so weiter. Aber war auch interessant.
Ja, ich muss auch echt sagen, ich komme mir so ein bisschen vor, wie als wenn ich zu Hause schön im Jogger, weißt du, so Zähne nicht geputzt. Aber irgendwie kann man trotzdem miteinander schnacken. Weißt du, du bist auf der einen Couch, ich auf der anderen.
Ist doch herrlich entspannt, ne?
Genau, nebenbei läuft die Glotze, Flasche Bier auf dem Tisch, so richtig schön, schön assi.
Heute habe ich meine Limo hier und Kaffee habe ich auch schon auf. Du hast ja gesagt, wenn wir Podcast machen, sollen wir immer möglichst viel trinken, ne?
Das habe ich tatsächlich als Tipp gelesen. Ja. Und ich erinnere noch den, wo wir auf YouTube aufgenommen haben, wie ich da plötzlich den Riesenfrosch im Hals hatte. Das war ja schon eher so eine dicke Kröte.
Ja, das lag ja aber an deinem chinesischen scharfen Essen, glaube ich.
Ja, oder? Man munkelt auch, dass ich nichts zu trinken hatte.
Super. Olli, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, ne?
Ja.
Und beziehungsweise du hast dich diesmal um die Themen gekümmert. Finde ich aber auch ganz gut so.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die kann man ganz gut beschnacken. Und ich glaube, die interessieren vielleicht auch andere Leute. Wir haben auch übrigens dafür vielen, vielen Dank. Wir haben wahnsinnig tolles Feedback bekommen auf die letzten Folgen und haben auch Themenvorschläge bekommen und haben Vorschläge bekommen, wen wir einladen könnten, sollen, müssen.
Ja.
Michi, da kannst du vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Du bist ja der Mann mit den Connections.
Ach, nur weil ich ein paar Leute mal zufällig vor der Kamera oder vor dem Mikrofon hatte. Ich habe mir halt die Kontakte irgendwie bewahrt. Das ist gut und deswegen weiß ich, wie ich sie anzuschreiben habe. Und natürlich macht es Spaß, sich Gäste einzuladen. Aber, und es werden auch sicherlich noch einige folgen. Ich habe schon mit einigen Leuten telefoniert und wir haben auch geschrieben. Die haben auch zugesagt. Aber wie gesagt, das soll sich ja noch ein bisschen hinziehen. Und da bin ich halt eben mal so gespannt, was uns denn gegenseitig so einfällt. Aber wenn ihr als Zuhörer auch Vorschläge habt, schreibt es einfach bei Olli unter deiner Homepage, ne?
Ja, also die bekannten Kanäle sind, glaube ich, die kennen, glaube ich, alle Leute. Also entweder per Mail, über mein Kontaktformular oder per Instagram, das geht meistens am schnellsten.
Instagram geht am schnellsten, das merke ich, sehe ich immer sofort, wenn da irgendwas ist, das stimmt.
Genau, ne? So, Themen. Ich habe mir überlegt, ich möchte mit dir, Michi, mal über Porträts schnacken. Und zwar
schönes Thema, mag ich gerne.
Ja, ich habe lange keine Porträts mehr gemacht und habe das auch sehr gerne gemacht. Und so die erste Frage, die ich mir so gestellt habe und die, ich glaube, auch andere interessiert, ist, kann das eigentlich jeder? Kann eigentlich jeder Porträts schießen?
Wir hatten es ja kurz davor nochmal so unterhalten. Da habe ich gleich sofort gesagt, ja, jeder, der eine Kamera in die Hand hat, kann auf jemanden draufhalten und Foto machen. Also können schon.
Rein technisch.
Oh, genau. Ob es dann was wird, ist natürlich eine andere Geschichte, ne?
Ja, ich habe gleich entschieden Nein gesagt. Da sind wir mal nicht einer Meinung gewesen, zumindest bei der Frage. Mhm. Aber ich meinte damit tatsächlich nicht die Technik, sondern einfach, bist du der richtige Entertainer hinter der Kamera, um ein Model so ein kleines bisschen auch motivieren zu können, sich zu zeigen. Das ist nämlich nicht so einfach. Nicht jeder, der vor der Kamera steht, möchte auch abgelichtet werden. Das ist tatsächlich so.
Das stimmt. Aber du redest jetzt gerade von Model. Das ist jetzt ja noch ein Unterschied, ob du jetzt ein Model hast oder ob wir jetzt irgendeine Person haben, die wir kennen oder die ich auch kenne, vielleicht bei mir in der Tanzschule oder sonst wo ich dann auch gerne mal Fotos mache, weil da steht zum Beispiel immer mein Studio und die Leute fragen immer, was machst du da? Und ich sage, ich mache gerne Fotos. Und die kommen dann schon freiwillig und sagen, komm, ich stelle mich hin, darf ich die Fotos denn behalten? Oder bin ich dann natürlich klar. Und da ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie man auf die Leute reagieren muss. Mhm. Und ich kenne einige, die habe ich jetzt schon kennengelernt, die machen wirklich eigentlich ganz, ganz gute Fotos. Auch immer mit super Top-Models, sag ich mal. Aber dann macht das Model das alles alleine. Das ist natürlich schon ein bisschen leichter, wenn ein Model das alleine macht.
Wie meinst du das jetzt? Sie macht das alleine?
Die Models, die oder die Profi-Models, die haben gewisse Posen, die wissen, wie sie gucken müssen, die spüren schon, von wo kommt das so, Licht, wenn man es nicht im Studio macht. Die positionieren sich schon. Das macht das natürlich unheimlich leicht. Aber ich sag mal, Olli, wir beide, die uns das hart erkämpfen müssen, damit ein schönes Foto ist, zumindest bei meiner Frau, ich weiß nicht, ob du deine Frau auch gerne fotografierst, die sind doch sehr skeptisch. Die sagen, komm, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Und da muss man erstmal den Blick entwickeln und zusehen, dass man das mal hinkriegt. Das ist ja die technische Seite. Und dann, was du ja wahrscheinlich angesprochen hast, das ist dann dieses Animateur sein zu müssen, auf die Leute zugehen, denen zu sagen, Mensch, sei doch mal locker, wie kriegt man dieses natürliche Lächeln aus den Leuten raus?
Genau, dieses sei doch mal locker, das ist auch echt so ein Spruch, der ist, den sagt man meistens als Fotograf oder lächel doch mal oder guck doch mal freundlich. Das sind alles
weißt du, so was genau da passiert? Und dann hast du aber so ein künstliches Grinsen hoch drei.
Ja, oder ein völlig verkrampftes Lächeln.
Ja.
Das ist am tatsächlich.
Witze erzählen, das kommt immer gut, ey.
Ja, am besten schlechte Witze, weil dann ist das so ein Mitleidslachen und dann kannst du nämlich auch draufhalten. Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, ich finde, du musst echt so ein kleiner Thomas Gottschalk sein und entertainen können. Also da musst du Comedian sein, du musst Zuhörer sein. Und ich finde es sogar echt ganz gut, wenn man tatsächlich sich auch Zeit nimmt für sein Model. Und damit meine ich jetzt nicht nur Model in dem Sinne Katalogmodel, sondern Model halt die Person, die man fotografiert. Mhm. Zeit nehmen, vielleicht auch eine Viertelstunde, 20 Minuten mal miteinander spazieren gehen, bestimmte Themenbereiche, was machst du beruflich, einfach mal so dieses Eis brechen. Ne?
Das genau, finde ich diese Mauer wichtig. Einbrechen, ganz genau. Und natürlich hat man es ja auch leicht, wenn man die Person ja vielleicht kennt, wenn er ja aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft ist, dann ist das schon mal eine große, also wirklich eine große Hürde ist da auf jeden Fall genommen. Ne? Dann hat man es da ein bisschen leichter.
Ja, klar.
Als wenn man, ich kenne ja so viele, die sagen, du Michael, du machst tolle Fotos, ich habe deine Freunde, die sieht ja so toll aus, die bringe ich dir immer mit oder so weiter.
Und dann ist das so ein Mauerblümchen, die
die Mund nicht aufkriegt. Ich meine, das ist ja gut aussehen, ist eine andere Geschichte. Aber man merkt schon ganz, ganz früh, wenn man durch den Sucher der Kamera guckt, ist es nur ein gutes Aussehen oder ist da wirklich, meine Frau würde immer sagen, Aura.
Ja,
ich ob da irgendwie sowas ist. Ne?
Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe eine IT-Firma mal porträtieren dürfen. Das heißt also, ich bin dort durch die Büros gegangen und habe die Leute bei der Arbeit fotografiert. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte gewesen, weil wie porträtierst du eine Firma, wo eigentlich der überwiegende Teil vorm Rechner sitzt? Hm. Und da habe ich wirklich auch die ganze Bandbreite festgestellt. Da war so derjenige, ich sag mal, das war so ein Mann, der sah auch echt gut aus. Mhm. Und der hatte aber gar keinen Bock drauf, fotografiert zu werden. Er hat aber wahrscheinlich von seinem Chef gesagt bekommen, du pass auf, du musst weil
wir müssen
uns als Firma präsentieren.
Kenne ich, habe ich auch schon alles gehabt.
So, und das war unheimlich schwer, da das Eis zu brechen. Und da habe ich das beste Foto tatsächlich gemacht, als er sich einen Moment unbeobachtet gefühlt hat.
Und das mit 105 mm am besten weit weg.
Ja, nicht ganz. Ich hatte dann 85 drauf.
Ja.
Mhm. Aber es war dann auch so wirklich jung und alt, dick und dünn, groß und klein, da war komplett alles dabei in dieser Firma und es waren nachher wirklich tolle Porträts dabei rausgekommen, weil die Leute mich nachher irgendwann nicht mehr wahrgenommen haben. Ich bin da 2-3 Stunden in diesen Räumen rumgelaufen und irgendwann haben sie sich dran gewöhnt und haben einfach ihre Arbeit weitergemacht und das war auf jeden Fall eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, mal eben hinkommen, Fotos machen, haut nicht hin, sondern du musst dir Zeit nehmen, du musst ein bisschen schnacken, dich erstmal selber vielleicht vorstellen. Ja. Wenn die Leute dich kennen, dann ist es auch schon
in diesem Fall Sache. Hast du schon recht, aber wenn du auf einer Hochzeit bist oder bei mir auf einer Veranstaltung bin ich oft unterwegs und dann Fotos mache, die Leute kennen mich gar nicht, die sehen nur, ach, das ist der Typ mit der Kamera und fertig. Einige, je nachdem, je feuchtfröhlicher der Abend wird, umso schöner werden die Bilder, es ist definitiv so. Aber es gibt ja immer noch Leute, die, sag ich mal einmal die absolute Show abziehen, komm her, mach Foto und schneiden da ihre Grimassen. Andere sind ganz normal, die sind mir so die am allerliebsten, die ja eben kurz ein Lächeln machen, das auch als natürlich sehen, die sind wahrscheinlich immer auch gerne selber mal vor der Kamera und da gibt es halt die, die sich ständig wegdrehen. Und genau sind es immer die Leute, wo dann der Veranstalter sagt, komm, die und die, davon brauche ich unbedingt Fotos, da habe ich noch keine Fotos von. Mhm. Aber der soll mal überlegen, warum er auch von den Leuten keine Fotos hat, weil die es immer ganz gut hinkriegen, sich wegzudrehen. Die wollen einfach nicht.
Ne? Ja, ich habe auch tatsächlich mal vor ganz, ganz langer Zeit in zwei Clubs fotografiert, also so eine klassische Event Hobbyfotografie auch. Und da habe ich, wie du schon sagst, die Erfahrung überwiegend gemacht. Das waren alles junge Leute. Party war auf dem Kiez, waren zwei Läden, direkt große Freiheit. Ja. Und die wollten fotografiert werden. Die haben sich wirklich, also da hast du vor allem die Frauen gesehen, wie sie ihren Kerl vor die Kamera gezerrt haben. Die eine hat genau auch noch den Knopf von der Bluse oben aufgemacht, weißt du, damit das dann auch ein bisschen besser aussah.
Ja. Willkommen in Hamburg.
Ja, genau. Und da hat man wirklich gemerkt, die haben da total Bock drauf gehabt. Die haben auch gleich danach gefragt, auf welcher Seite ist denn das zu sehen und so weiter. Das ist relativ einfach. Nur da musst du natürlich ein bisschen auf dein Equipment aufpassen. Ich habe dann auch, wie du schon sagst, zwischen 1 und 2 habe ich dem Veranstalter gesagt, du, ich mache jetzt einen Schuh. Die Leute werden mir zu betrunken und ich renne hier sonst wohin.
Ne?
Genau, ich renne hier mit richtig großem Equipment rum und
Mit Nikon, Sony oder sonst was, Blitz oben drauf, da bist du schnell ein paar tausend Euro los und wenn die da reingreifen. Und
Nikon D700 hatte ich damals noch mit Wodka Red Bull, passt nicht zusammen.
Nee, nicht unbedingt.
Tatsächlich nächstes kleines Unterthema für die Geschichte Porträts hatte ich mir notiert, TFP oder Pay.
Das heißt mal umgesetzt für die nicht englisch sprechenden Leute hier?
Ja, Pay natürlich klar, bezahlen. Also
bezahlen gegen Kohle, ne?
Es gibt die Möglichkeit, wenn du dir Models buchst. Ich habe da eine Zeit lang mal in der Modelkartei geguckt und gesucht, aber ja, ich glaube, ich habe mich mit einem Mädel mal verabredet und habe in so einem Park einfach ein paar schöne Bilder mal gemacht, weil ich einfach mal Lust hatte, Menschen zu fotografieren, die das auch wollen. Und das, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und mit der habe ich dann einen sogenannten TFP-Vertrag gemacht. Das nennt sich quasi Time for Prints. Das heißt,
ganz genau,
die Zeit
oder der Aufwand Time for gegen Fotos, die Bilder,
kann man auch sagen. Ne?
Genau.
Genau, wie du schon sagst, Zeit für Bilder. Und da gibt es viele Models, die einfach selber auch nicht, sich selber nicht so oder das selber nicht als Hauptverdienst sehen.
Ja, aber für die ist es ja praktisch, wenn ein angehender guter Fotograf, auch die Models können damit ja auch mal voll ins Klo greifen, aber wenn die dann ihre Setkarte aufbauen können mit schönen Bildern, manchmal haben sie Glück, manchmal haben sie Pech, ne?
Genau.
Und die Fotografen haben halt eben das Glück, dass sie an solchen, nenne ich es mal, Models wirklich üben können, trainieren können. Ne?
Hast du schon mal TFP-Shooting gemacht?
Nee, brauchte ich nicht, weil ich habe mein Model geheiratet.
Angeber.
Ja, ist doch so. Ich bin ja auch froh, dass es so viele auf Instagram so viele Fotos auch von meiner Frau gibt. Natürlich auch von meinen Kindern. Der Einzige, der ein bisschen scheu ist, kamerascheu ist, das ist Emilio oder mein Sohnemann. Der ist ja immer mehr so hinter der Kamera, Hanne. Ne? Und nicht so gerne vor. Aber gut,
ist dann eben so. Den hast du noch nicht vor die Kamera gezerrt.
Doch, irgendwann mal hatte ich, glaube ich, die GoPro Hero 7 Black gezeichnet. Da stand er dann so dahinter, ne? Aber er sagte auch, Papa, komm, rede nichts über mich. Ich stehe da gerne hinter und nicke dann, ne? Habe ich natürlich gleich wieder einen draufgekriegt. Warum hast du nicht gesagt, wer da hinter dir steht? Wollte er nicht.
Ja. Ich muss gerade tatsächlich überlegen. TFP hatte ich, wie gesagt, das eine Shooting damals. Und Pay hatte ich noch gar nicht. Habe aber etliche Angebote bekommen von irgendwelchen Osteuropäerinnen über
die Modelkartei. Kriege ich auch ständig.
Aber die sind dann wahrscheinlich ein, zwei Tage in großen Städten und greifen dann tatsächlich alle möglichen Fotografen ab, die sie kriegen können. Das sind wirklich also tolle, hübsche Models. Ganz klare Sache.
Ja.
Aber nicht günstig. Ich habe irgendwas so zwischen 50 und 100 Euro pro Stunde dann bezahlen.
Ja, das ist ja ein normaler Preis für die.
Wenn das schon ganz ordentlich.
Aber weißt du, Olli, wenn wir schon mal darüber reden, mit Models und fotografieren lernen und so weiter. Ich habe zum Beispiel einen YouTuber, eigentlich auch ein ganz kerniger Typ, das ist der Alexander Heinrichs. Aber er umgibt sich halt immer mit diesen absoluten Mega-Model, super geschminkte, durchtrainierte Supermodels ab. Ich vermisse die guten Fotos mit den normalen Menschen oder, jetzt kommt's, vielleicht auch mal mit behinderten Menschen, die einfach aussagekräftig sind, auch Lebensfreude ausstrahlen können und wo ich einfach sage, es muss nicht immer das perfekte Modelmaß sein. Und du hattest irgendwann mal auf einen YouTube-Beitrag, das war auch so ein Zweiteiler mit einer guten Bekannten, die war auch, ich sag mal, XL-Model, aber da war so viel Freude dabei, wie ihr das gemacht habt. Und ich finde, die Fotografen sollten sich nicht nur an den oder die angehenden Hobbyfotografen sollten sich nicht nur an den orientieren, die mit diesen echten, tollen Models arbeiten, sondern einfach mit ganz normalen Menschen arbeiten. Ich glaube, das vermisse ich auch bei Instagram oder sonst irgendwo, dass es mehr Normalität bekommt.
Du, bin ich voll bei dir. Das war übrigens, glaube ich, ein Dreiteiler mit Stefania, was du ansprichst.
Ja, ganz genau.
Und da bin ich noch tatsächlich auch was schuldig. Und zwar schulden wir den Abonnenten und auch ich schulde Stefania noch ein Shooting mit einem Abendkleid. Müssen wir natürlich noch ein bisschen warten, bis wir wieder wirklich unterwegs sein können. Aber das kommt noch. Also es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und das war auch wirklich eins der tollsten Shootings, die ich hatte, weil sie hatte auch total Bock drauf, sich so zu zeigen, wie sie ist. Und sie hatte auch echt die Fahne hochgehalten. Mhm. Ich finde, sie hat ein ganz tolles Gesicht. Sie ist wunderhübsch und hat einfach gesagt, so es muss nicht immer 1,80 groß sein und 90-60-90, sondern sie hat gesagt, ich bin so, wie ich bin. Und ich finde, das hat sie auch ausgestrahlt. Also das war ein Shooting,
was auch
wahnsinnig Spaß gemacht hat.
Und du hast es ja auch nicht nur mit Fotos gezeigt, sondern ja auch als Video mit Bild und Ton und alles. Und da konnte man richtig sehen, dass ihr da wirklich Spaß gehabt hat. Und ich glaube, dann entwickelt sich das. Und dann hast du diese wirklich tollen, mega tollen Fotos gemacht.
Ja, an dem Tag hat auch wirklich alles gepasst. Also Location, Model, Laune, Wetter. Ja. Also es war wirklich toll. Was du aber gesagt hast mit diesem behindert, hässlich, ältere Menschen und so weiter. Ich finde da, um wieder auf den Anfang zu kommen, kommt es echt drauf an, dass du die Leute aus der Reserve lockst, weil die denken ja nie von sich, dass sie selber fotogen sein könnten oder zumindest die meisten sind das nicht. Ja. Und da musst du schon, glaube ich, sehr, sehr viel Feingefühl haben, um wieder zurückzukommen auf die Frage, kann das jeder? Ja. Wenn du da so ein ruhiger, in sich gekehrter bist, dann kriegst du die, glaube ich, nicht.
Nein, also ich kenne einige Fotografen, die kennen die Technik der Kamera super toll aus, aber sobald die davor stehen und einen Mund aufmachen, also es ist schwierig. Ich meine, du bist jemand, du kannst auch irgendwo auf Menschen zugehen. Ich kann das irgendwie auch, vielleicht auch berufsbedingt, man weiß es nicht.
Manchmal möchte ich es auch nicht.
Weiß ich ja auch. Geht mir ja auch so. Nein, aber ich sag mal, das ist, es ist halt wirklich nicht jedermanns Sache. Aber dafür gibt es ja auch die Architektur- und Landschaftsfotografie und viele andere schöne Sachen, die man mit der Kamera eben anstellen kann.
Ja. Ja, klar. Gut. Also, um, wie gesagt, das nochmal zu sagen, jeder Mensch ist ein Foto wert, finde ich, weil du liest immer, gerade bei älteren Menschen, ich finde das so faszinierend, wie du in diesen gegerbten Gesichtern, ich habe in Dänemark mal einen Fremden angesprochen, auf der Straße, das war auf Bornholm, an so einem Hafen, das war so ein wirklich sonnengebräunter Hafenarbeiter, das war dann mit Händen und Füßen, wo ich gesagt habe, Mensch, der hat so ein tolles Gesicht, kann ich das mal fotografieren? Und das war ein fantastisches Bild, also das erzählt auch echt eine Geschichte, eine Lebensgeschichte. Ne?
Natürlich, gerade wenn du nicht so glatte Haut hast und jede Riefe nachher siehst, wenn das Licht reinfällt und. Ne?
Michi Brennweite, Porträt, was empfiehlst du?
Also definitiv meine Lieblingsbrennweite, wenn ich im Studio innen bin, natürlich auch außen, wenn ich genug Platz habe, 85 mm. Ich habe es ausprobiert. Ich habe ja jetzt zum Beispiel, letzter Beitrag war das 35 mm f1.4. Und ich habe meine Frau fotografiert, die hatte da so eine, für irgendeine Firma, hatte die da Hausaufgaben aufgehabt. Und dann habe ich einmal das 35 mm gehabt und habe dann aber noch, weil jetzt kommt der nächste Bericht, über das 24-105 mm von Sony. Und habe festgestellt, ich habe mich immer wieder dann wieder zurück auf die 85 gestellt. Und bei 35 mm, noch schlimmer bei 24 mm, verformt sich das Gesicht. Das ist ein anderer, ich nenne mal ein verkehrter 3D-Effekt. Ne? Das ist, je nachdem, wie nah du dem Model kommst. Aber ich finde, mit 85 mm sieht es für mich am natürlichsten aus. Und je nachdem, welche Blende man hat, natürlich auch mit der Freistellung und so weiter. Kann aber auch nur sein, dass ich mich daran gewöhnt habe. Andere sagen, die machen 50 mm. Wie ist es bei dir?
Ich muss tatsächlich sagen, je länger, desto besser, finde ich. Also sprich 85 ab, alles ab 85 aufwärts, Haut für Gesichtsporträts und auch Ganzkörperporträts, wenn du den Platz hast, vorausgesetzt.
Mhm. Ja.
Mit Platz meine ich natürlich, wenn du 100 mm aufwärts hast, musst du schon und ein Ganzkörperporträt machen möchtest, musst du schon so an die 10, ja. 5, 15 Meter musst du schon wegstehen von deinem Model, damit du es ganz drauf kriegst. Mhm. Aber meine Lieblingsbrennweite für Porträts, habe ich auch das die letzten Male in dem Podcast hier schon gesagt, 105 mm Blende 1,4 ist für mich ein absolutes Traumglas. Das gibt es von Sigma und von auch Sigma, von Nikon. Und ich habe das Nikkor drauf gehabt auf einer Hochzeit und das Bokeh, ich habe nicht geblitzt, ich habe mit Offenblende fotografiert und das ist eins der bombastischsten Porträtobjektive, die ich jemals in der Hand gehabt habe. Mhm. Kostet auch seinen Preis, ich kann es mir nicht leisten. Umso dankbarer war ich, dass ich da mal mit fotografieren durfte.
Ja, aber man kann sich sowas ja auch ausleihen. Es gibt ja zwischen genug Firmen, wo man sich Sachen ausleihen kann. Ne? Ja. Wer es wirklich mal ausprobieren möchte und sagt, ist es überhaupt was für mich?
Ne? Ja, richtig. Also, wie gesagt, das ist so mein Ding. Und meine meisten Porträts habe ich tatsächlich mit dem 70 bis 200 Lichtstärke 2,8 gemacht, weil ich da halt auch ein schönes Bokeh rauszaubern kann, wenn ich rauszoome. Ne? Wenn ich im Bereich zwischen 100 und 200 bin, habe ich halt einen komplett freigestellten Hintergrund. Und das ist ja das, was diesen Wow-Effekt meistens auslöst bei Models.
Ja, ich habe ja letztens den Bericht gemacht über das Tamron 2875. Und das hat sich jetzt als mein Lieblings, Porträt jetzt nicht, wenn ich im Studio bin, denn das war ja 85, aber dieses 2875 ist von der Flexibilität her irgendwie, gerade bei Veranstaltungen, wo man den Leuten ein bisschen näher kommt. Die 28 kann man gut gebrauchen, dann kriegst du 5, 6 Leute nebeneinander gut drauf und stehst dann auch nicht so weit weg. Und die 75 mm merken die Leute ja auch nicht unbedingt, dass du sie jetzt fotografierst, und mein Blitz hat da genug Leistung auf jeden Fall gehabt. Und ich muss sagen, und es ist klein und leicht. Also wenn man jetzt mal nicht als eine Festbrennweite sind, sondern als Zoom-Objektiv, reichen die 28 auf jeden Fall aus. Einige schwören ja, es muss mindestens 24 sein, aber 28, wie gesagt,
reicht mir aus. Ja, was sind das, 28 bis 24, zwei Schritte in der Natur?
Mhm. Ja, das ist nicht viel.
Ja. Studio oder Outdoor, wenn du dir das aussuchen kannst?
Studio. Boah, ich habe jetzt seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren habe ich für mich entdeckt, dass Fotografieren entfesseln, blitzen, und ich komme immer so Stück für Stück daran, das Licht oder das Kunstlicht oder auch das Blitzlicht zu begreifen, wie es, wo es hingeht, wie stark es hingeht. Ich sag mal Lichtformer, weiches Licht, hartes Licht, und da kann man so viel mit rumbasteln, und das macht mir so richtig Spaß. Also okay, da muss ich sagen.
Aber das ist ja im Grunde genommen, was du jetzt beschreibst, ist ja auch schon wieder das Fotografieren an sich, was dir da so einen Spaß macht. Ne? Aber vom Ergebnis her musst du sagen, oder würdest du sagen, wenn du dir das aus, also da kommt jetzt, wie heißt sie hier? Supermodel mit
Heidi Klum kommt mit irgendjemand an hier.
So. Mhm. Ich kam nicht auf den Namen. Die kommt jetzt an und sagt, so Michi, machen wir Porträts, Studio oder Outdoor, was möchtest du machen? Da würdest du tatsächlich Studio sagen, weil du einfach sicherer bist sozusagen.
Ich bin sicherer, ich kenne die Möglichkeiten, ich kann das Licht setzen, wie ich das möchte, und Natur musst du dich auskennen, auch mit dem Licht. Dann hast du vielleicht, oh, lass uns hier an einen Baum gehen oder sonst irgendwas. Hast ein bisschen Wind, die Sonne, die da reinscheint, und dann hast du auf einmal Schattenlicht, wo du es nicht willst, oder du hast zu viel Licht. Ich glaube, viele sagen ja auch immer, gerade in der Fotografie oder auch in der Porträtfotografie, dass die sagen, wir brauchen lichtstarke Objektive wegen der Freistellung und vor allen Dingen, dass wir flexibel sind, wenn mal weniger Licht ist. Mhm. Aber ich glaube, das Hauptproblem der meisten Porträtfotografen ist, die haben zu viel Licht. Und damit müssen sie halt umgehen. Klar haben wir die Belichtungszeit, die uns hilft, aber Licht ist immer so eine Sache. Und draußen musst du dich anpassen, und drinnen muss ich das Licht meinen Wünschen anpassen.
Ich bin tatsächlich ein kompletter Verfechter von Outdoor. Ich mag Studiofotografie nicht. Mhm. Auch da ticken wir leider nicht gleich. Aber es ist für mich einfach immer ein unnatürliches Foto. Das soll jetzt nicht heißen, dass es ein schlechtes Foto ist, aber es ist immer ein gestelltes Bild. Während du im Outdoor-Bereich jemanden porträtieren kannst, manchmal ohne, dass er das merkt, oder eben, dass es für den Betrachter auch so wirkt, als wenn derjenige einfach durch Zufall durch den Park geht oder in einer urbanen
Umgebung. Aber das hat ja nun damit zu tun, wer möchte sein Foto wie haben, ne? Oder was stellt man sich unter der Porträtfotografie halt vor?
Aber nehmen wir
man kann das ja sogar auch mischen. Es gibt ja auch Leute, die draußen trotzdem noch mit Blitzlicht arbeiten, weil zum Beispiel die Lichtverhältnisse nicht stimmt, aber da bin ich halt ein bisschen noch von ab.
Ne? Ja, das stimmt, habe ich auch schon oft gesehen, gerade Hochzeitsfotografen, die dann den Blitz zum Aufhellen nehmen. Ne?
Ja, aber genau das ist vielleicht auch mit das, was wir dann sagten, mit Topmodel oder Profimodel. Models, die können es auch draußen aussehen lassen, als wenn das ja wirklich absolut natürlich ist. Und wenn du sagst, ich nehme meine Freundin mit und mache jetzt ein paar Fotos draußen, sie merkt, die Kamera ist auf sie gerichtet und dann bringt dir das Schöne draußen und das perfekte Licht auch nichts, wenn das Bild nachher auch so aussieht, ach komm, ich habe sie da jetzt auf die Mauer gesetzt und jetzt hat sie halt den Weizenkorn oder das die irgendwas im Mund da oder sonst irgendwas. Und
aber guck mal, so würde ich auch zum Beispiel gar nicht fotografieren. Also die Sachen, die ich zum Beispiel draußen gemacht habe, ich finde, nichts sieht cooler aus, als wenn jemand auf dich zukommt und du mit einer schönen langen Brennweite denjenigen fotografierst. Dann machst du so 10, 15 Bilder, wenn der auf dich zukommt. Du sagst ihm, guck einmal nach links, guck einmal nach rechts, guck einmal in die Kamera. Und dann hast du einen ganz natürlichen Look, finde ich, weil der Hintergrund schwimmt ganz gut weg, wenn du ein lichtstarkes Objektiv hast. Und du hast jemanden natürlich beim Gehen. Ne? Das kriegst du im Studio eigentlich nicht hin. Also brauchst schon ein großes Studio für.
Ja, ich habe ja noch Platz.
Genau, oder ja, das weiß ich. Oder ein anderes Beispiel, wenn du jemanden einfach an einen Bahnhof setzt, ja, der sitzt auf einer Bank, natürlich, ich bin da bei dir, du musst gucken, dass das Licht auch passt. Aber bei der Dynamik der heutigen Kameras, finde ich, kannst du eigentlich überall nochmal hier einen Schatten aufhellen oder da mal ein Licht wieder zurückholen. Musst natürlich gucken, dass du, dass du gleich die richtige Belichtungszeit hast. Aber gerade so am Bahnhof oder auf einer Parkbank oder einfach an einem Auto gelehnt oder irgendwie an einer Hauswand.
Ja, aber das kann man ja auch im Studio machen. Kannst ja auch im Studio ein Auto reinfahren, Bahnhofshintergrund aufbauen oder sonst irgendwas. Ne?
Es ist du trinkst so heimlich jetzt, oder?
Ja, nein, aber ich sage jetzt einfach mal, das ist ja eine Illusion, die man schafft. Ne? Ich habe da ja schon so viele Fotoshoots mir angeguckt, hier von diesem Martin Krolopp und Gerst, und wie die das da gemacht haben, mit Dunst, mit Licht, dann sieht das echt so aus, oh, die ist nachts gerade ins Auto eingestiegen, hat sich ihren Korn da noch reingepfiffen, und du weißt, was ich meine.
Ja, ne? Ich glaube aber tatsächlich, dass bei den, wenn du das jetzt vergleichst, ich rede jetzt eher so von Studio in einer, vielleicht in einer Wohnung aufgebaut oder irgendwie, weißt du, ich habe meinen Rollhintergrund mit drei Farben und davor ist im 45-Grad-Winkel ein Blitz aufgebaut. Also das sind immer Bilder, die eigentlich gleich aussehen. Das sind so diese Bilder, die in den Fotografen-Schaufenstern immer drin sind, wo die Familie dann vor diesem anthrazitfarbenen Hintergrund sitzt mit dem Dackel.
Ich weiß ja auch, was du meinst. Aber trotzdem, mir macht es Spaß. Ich finde, ich habe schöne Hintergründe, da habe ich jetzt eine größere Auswahl und
ich probiere einfach gerne aus. Wie hieß dein Kollege noch? Lennart, ne?
Lennart Bövering.
Auch als Tipp mal seinem Instagram-Kanal zu folgen. Ich finde, seine Porträts sind super. Die macht er ja fast alle bei euch da im Studio.
Die macht er in meinem Studio alle, ja.
Da sind so geile Ideen auch bei. Und ich habe immer das Gefühl,
mit Feuer, Wasser,
genau, Licht, er setzt da wahnsinnig viel von um. Also großes Lob an dieser Stelle auch mal an ihn. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Studio-Fotografie verabscheue oder sowas. Aber ich bin halt immer der Meinung, dass ein natürlicher Hintergrund einfach so ein kleines bisschen ungestellter aussieht. Aber ich habe schon mal gegen das Mikro gehauen.
Ich höre da schon wieder Boing. Nein, aber du, ist alles okay. Jeder hat ja so seine eigene Art und Weise zu fotografieren und dafür sitzen wir hier und diskutieren das mal ein bisschen aus. Ne?
Genau. Habt ihr eigentlich, arbeitet ihr mit Model Releases, wenn ihr eure Models da fotografiert?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Das heißt also, die kommen ja eh zu euch, weil sie fotografiert werden wollen, und über die richtige Verwertung hinterher ist eigentlich alles klar.
Das ist klar soweit, ja. Da machen wir uns keine Gedanken drüber, zumal wir damit ja auch kein Geld verdienen.
Ja. Und zu der Veröffentlichung, kriegt ihr dann immer die komplette Freigabe von den Models, die ihr fotografiert?
Ja, die wollen das ja haben. Teilweise nehmen sie die gleichen Bilder und veröffentlichen sie auf ihren Kanal oder Instagram dann ja auch.
Ne? Okay, also Win-Win-Situation.
Genau. Und die Bilder, die ich von meiner Frau oder meiner Familie mache, da frage ich vorher immer, geht das klar? Und dann sagen die auch, ja, machen wir. Ne? Mein Sohnemann, das weiß ja, der war mal mit so einem Germany's Next Topmodel zusammen. Von der durfte ich auch mal ein paar Fotos machen. Und die habe ich dann auch veröffentlicht. War alles okay. Nett fragen. Cool. Und wenn irgendwann mal was kommt und sie sagen, ich mag dich nicht mehr oder so, na, und dann nehme ich sie wieder raus. Fertig.
Ich habe hier mal parallel nebenbei so einen Model-Release-Vertrag von einem Fotografen Fotografen, den er veröffentlicht hat, einmal geöffnet. Vielleicht interessiert das ja Leute. Also da geht es im Grunde genommen los, vorne mit den persönlichen Daten, also Name, Vorname und so weiter. Dann ist das tatsächlich auch so in Paragraphen sortiert. Ich finde das gar nicht so schlecht. Da ist dann einmal der Gegenstand der TFP-Vereinbarung. Das kommt als erstes. Also das Model überträgt dem Fotografen unwiderruflich, zeitlich unbefristet. Das kann man natürlich auch alles ändern. Mhm. Dann kommt die Namensnennung. Das finde ich auch nicht ganz unwichtig, dass der Fotograf auch den Namen des Models nennen kann. Und dass es auch in seinem Ermessen liegt. Das hat er hier dann an Paragraph 2 gesetzt. Dann gibt's das.
Ja, ist auch wichtig. Die wollen das ja auch teilweise, ne? Dass sie sagen, komm, wenn die das Bild sehen, dass jemand anklicken kann und auf die aufmerksam wird. Die benutzen das ja auch mit als Plattform, um vielleicht von anderen Fotografen oder Agenturen entdeckt zu werden oder werden über den Weg gebucht von anderen, ne?
Ja, genau. Dann gibt's Paragraph 3, das ist das Honorar. Und da gibt's natürlich dann bei TFP, also bei Time for Prints oder for Photos, sollte man natürlich schon eine gewisse Frist reinsetzen, dass auch das Model eine Sicherheit hat, wann es die Bilder von dem Fotografen bekommt.
Ne, also und hier nicht 10 Jahre später,
genau,
du, ich habe dann mal schöne Fotos gemacht. Ne?
Genau, hier ist zum Beispiel 2 Wochen nach Anfertigung der Fotos angegeben.
Ja, sollte zu schaffen sein. Ne?
Das kriegt man hin. Ja. Ich bin ja immer so heiß, dass ich immer meistens noch am gleichen Tag oder am nächsten Morgen alles schon fertig mache, weil ich selber so neugierig bin, wie die Bilder geworden sind.
Ja, aber das bist du mit allen Dingen, hier beim Schnitt auch. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt in 20 Minuten aufhören, dann setzt du dich sofort dran und nach einer Stunde ist das Ding schon wieder veröffentlicht, oder?
Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch wissen will, wie das neue Mikro klingt. Ja,
klingt gut, von hier zumindest.
Dann haben wir quasi das, also hier finde ich ganz, ganz witzig diesen Paragraphen, da steht Arbeitsverhältnis. Dem Model ist bekannt, dass durch die vorliegende TFB-Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis entsteht. Da muss es ja wohl auch mal ein Model gegeben haben, die hat wahrscheinlich dann gesagt, die ist wahrscheinlich jeden Tag hingekommen zur Arbeit und er hat gesagt, wieso, was bist du denn hier? Ja, fotografiert werden? Nee, nur einmal. Nee, das steht da nicht drin. Also was für ein Quatsch eigentlich.
Ja.
Okay,
ja,
gut. Paragraph 5, Veröffentlichung, Fremdbearbeitung, auch nicht ganz unwichtig, darf das Bild von anderen Leuten noch nachbearbeitet werden?
Ne? Boah, da würde ich sagen, nö, das würde ich so eintragen.
Also da gibt's ja auch, ich glaube, das hat ja auch was mit den ganzen Filtern zu tun. Ne? Das ist ja das, was Pavel und Mio da teilweise mal angesprochen haben, dass diese Bearbeitung ja mittlerweile eher so auf Filter und LUTs und so weiter ausgelegt ist. Das heißt, es gibt ja gar keine individuelle Bildbearbeitung mehr, sondern du haust nur noch Filter Detroit oder Chicago oder was auch immer drüber oder Filmlook. Ja. Ne? Und das machen die ganzen Instagram, Flickr und so weiter schon automatisch.
Ja, natürlich. Ich kann auch im Studio schön freistellen, sag ich mal, schwarzen Hintergrund und nachher schneide ich das aus und setze das Model irgendwo in Paris oder New York wieder aus. Ne? Also insofern,
genau,
machbar ist alles.
Ne? Und dann kommt natürlich zum Schluss noch die schriftliche Einwilligung, sprich gemäß Datenschutz, also DSGVO. Das Thema lasse ich jetzt erstmal außen vor, weil da kann sich jeder, glaube ich, selber belesen. Aber googelt das einfach mal, Model Release oder TFP-Vertrag, dann findet ihr eigentlich ganz gute Beispiele. Ich glaube, den perfekten und super für jede Situation ausgearbeiteten Model Release oder TFP-Vertrag, den wird es nicht geben.
Nein, weil das individuell ist.
Genau, es wird immer Leute geben, die sagen, ja, aber du musst noch hier das mit reinbringen und das mit reinbringen. Also wichtig ist, finde ich, eine generelle Grundabsicherung und dann ist es eine Absprache.
Mhm, ja.
Und wenn alles immer geregelt wäre, dann hätten unsere Gerichte ja gar nichts mehr zu tun.
Ja, das stimmt. Ja. So, ich würde sagen, Strich drunter hat alles, was mit Model zu tun hat und Porträtfotografie. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema. Denn man hört ja auch schon öfter, gerade ich als derjenige, der so Reviews macht über Kameras und Objektive, ist klar, ich habe damals mal mit Nikon angefangen und irgendwann habe ich auch gehört, oh Michael, machst ja nur noch Sony. Wie ist es bei dir, Olli?
Ich mache nur noch Sony. So, nächstes Thema.
Ja, gut.
Nein.
Quatsch, darum soll es ja auch nicht gehen.
Ich habe eine ganz, ganz bewegte, glaube ich, komplette Kameraherstellergeschichte hinter mir. Aber du willst wahrscheinlich auf was hinaus?
Wie auf was hinaus? Ja, dass man sich einfach mal dran zurückerinnert oder hat man Lieblingskameras, ja oder nein? Ich weiß gerade, wenn ich zum Beispiel Beispiel nenne, ich habe jetzt eine Olympus getestet und sage, wow, das ist toll und hier und da und ist ja viel günstiger als zum Beispiel eine Sony irgendwas. Oh, dann wird aber groß ausgeholt, dann heißt es ja, aber das und das und das kann die besser und so weiter.
Ach, du meinst quasi, wo unser Herz noch so ein bisschen dran hängt.
Wo das Herz liegt und vor allen Dingen, ich sag mal, was man sich vielleicht gekauft hat. Und jetzt kommt irgendein anderer und sagt, du, die Kamera ist aber besser als die du dir gekauft hast. Mhm. Das ist immer das Problem, dass die Leute ja sich teilweise angegriffen fühlen. Das Ding merke ich, ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgefragt bei meinen Leuten. Ich sag mal, was für Beiträge schaut ihr euch an? Da hat zum Beispiel sich einer eine Olympus OMD 10 Mark III gekauft und der andere hat sich eine Sony Alpha 6000 gekauft. So, und die Leute schauen sich immer wieder Beiträge über ihre Kamera an, obwohl sie die Kamera ja schon gekauft haben.
Ist das
echt so? Einfach, ja, die wollen einfach nur nochmal bestätigt haben, ja, meine Entscheidung war die richtige und ich habe die beste Kamera, die man für dieses Geld bekommen kann.
Und wenn dann eine Kamera in einem Review zerrissen wird, dann gucken sie sich das Video auch nicht an und geben
das mal richtig. Daumen runter. Und dann erstmal Daumen nach unten. Ne? Aber das ist doch so. Das hat nichts mit Kameras zu tun. Das ist auch mit Autos oder sonst irgendwas so. Weißt du, wenn du gespart hast und sagst du, oh, ich habe hier meinen Golf GTI, habe ich mir gekauft. So, und daneben sagt einer, ich habe einen Porsche. Ist egal, ob du den Porsche-Fahrer mit deinem GTI verheizt oder nicht. Das ist dann immer wieder so ein ja, Markenfetischismus kann man auch nicht sagen. Aber man möchte gerne bestätigt bekommen, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, um sich dieses Produkt zu kaufen.
Wobei ich habe tatsächlich zwei All-Time-Favorites sozusagen unter meinen Lieblingskameras, die ich immer irgendwann mal gehabt habe. Und komischerweise ist es ja, keine Sony. Also ja. Es ist
tatsächlich bei mir auch nicht.
es ist tatsächlich meine alte Pentax K7, die habe ich sehr, sehr geliebt. Mhm. Ich habe mit Pentax ja den Einstieg in die Spiegelreflexwelt gefunden und ich fand das da so faszinierend, dass ich alle alten Gläser weiterverwenden konnte. Und das war nachher auch wirklich ein Grund, warum ich zu Nikon gewechselt bin, weil man das da nämlich auch gut konnte. Und da, das werden wahrscheinlich viele wissen, war meine absolute Lieblingskamera die D700. Das sind so Sachen, da hängt auch echt ganz viel Herzblut dran, weil man ganz, ganz viel damit erlebt hat und die haben viel mit einem durchgestanden. Und
man ist mit dieser Kamera ja auch eine gewisse Entwicklung durchgegangen und man hat damit Erfolge oder auch mit Misserfolge gehabt oder sonst irgendwas, ne?
Ja, also eins meiner absolut schönsten Bilder habe ich mit der D700 gemacht und das war die Queen Mary 2, war es glaube ich, am Hamburger Hafen. Da haben wir mit einer ganzen Latte an Fotografen auf der Lauer gelegen, weil die das erste Mal, glaube ich, an dem Abend in Hamburg war. Und es war ein feuerroter Himmel.
Boah, und
dieses Bild ist mir sogar geklaut worden. Das habe ich irgendwann durch Zufall mal als Wallpaper auf so einer chinesischen Seite gefunden.
Auch nicht schlecht.
Ja, also aber wirklich eins meiner absoluten Lieblingsfotos mit der D700 und ich meine, es war damals sogar das günstigere Teleobjektiv, was ich drauf hatte, das 70 bis 300 in einer relativ schwachen Lichtstärke. Ich weiß gar nicht mehr, was das hatte. Mhm. Ich glaube 3,5 bis 5,6 oder sowas.
Ja.
Aber es war so ein toller Himmel und die Situation und ja.
Ja, aber da hast du schon das Hobby richtig Fotografie ja schon für dich erkannt und warst ja schon einen Schritt weiter, ne?
Ja, was war deine, wenn du jetzt wirklich sagst, so an der hängt ganz, ganz viel Herzblut dran. Du hast ja mal gesagt, die Nikon 1 war so dein Ding, ne?
Ganz genau, die habe ich mir jetzt auch wieder zurückgekauft. Die ist jetzt in meinem Regal, die funktioniert sogar jetzt wieder. Und aber das war ja eine Kamera, da habe ich mich ja gar nicht so richtig mit der Fotografie beschäftigt. Das war ja, ich brauchte eine Kamera, weißt du, Rekord-Knopf drücken, die soll alles automatisch machen. Das ist auch eine Kamera damals gewesen, wo du manuell überhaupt nicht großartig eingreifen kannst. Die lebte halt von dieser ganzen Automatgeschichte. Und wie gesagt, ich habe viele Urlaubsvideos damit gemacht, habe auch schöne Fotos damit gemacht, steht völlig außer Frage. Und dann kam bei mir gleich der nächste Quantensprung, weil die habe ich dann gebraucht gekauft. Dann konnte ich die auch noch gut abstottern, weil viel Geld hatte ich nie richtig. Und das war die Nikon D600, die Einsteiger-Vollformat-Kamera von Nikon.
Die habe ich auch gehabt.
Da hat er mir gleich als erstes das 85 mm von Sony, das 1.8er mit da dran geschraubt. Und das war natürlich wirklich ein Quantensprung. Ich hatte vorher eine Kamera mit einem Crop-Faktor von 2,7 und Freistellung war überhaupt nicht dran zu denken. Und dann kriege ich da so ein Apparat in die Hand. Da hatte ich das Gefühl, ich war ja schon der Profi-Fotograf, weil dieses Foto ist da was geworden. Und ich habe unheimlich viele schöne Fotos gemacht, auch draußen, hauptsächlich draußen. Da hatte ich Studio-Fotografie noch nicht für mich entdeckt. Und die hatte ich im Schwarzwaldurlaub mitgehabt und da haben wir ein Fotobuch und Familienfotobuch und da ist fast jedes Foto was geworden und traumhaft. Also das ist einfach schön. Also sag mal, das ist so die Kamera, die der weine ich denn hinterher. Und wenn ich sie irgendwann mal in der Ecke sehe auf dem Flohmarkt für ganz, ganz, ganz wenig Geld, dann würde ich sie mir wahrscheinlich wieder kaufen.
Machst du denn heute noch Fotos mit der Nikon 1, wenn du die jetzt im Regal stehen hast? Oder dreht die sich nur auf deinem Präsentationsteller? Die
dreht sich nur auf meinem Präsentationsteller sozusagen. Nein, damit mache ich nichts. Ne?
Ja. Warum so, nicht? Warum nimmst du die nicht mit? Die ist doch super kompakt eigentlich.
Ja, aber ich habe ja auch noch Olympus, ich habe Panasonic und so weiter. Da warte ich schon ein bisschen mehr an der Fotografie. Und wie gesagt, die Nikon 1 ist alles mal auf Automatik ausgelegt. Und ich mache halt gerne so meine Einstellung. Ich fotografiere auch gerne viel und so manuell. Und das bietet mir die J1 eben nicht, ne? Die Nikon 1.
Du hast gerade gesagt, Olympus und Panasonic. Das war übrigens auch ein Themenvorschlag, den ich bekommen habe über Instagram. Wir sollen noch mal über MFT reden. Und MFT für, wieder diejenigen, die jetzt nicht ganz wissen, was das heißt, das ist das Micro Four Thirds System.
Genau, 4/3 Zoll.
Mhm. Genau, 4/3 Zoll Sensor. Also eigentlich der nächstgrößere nach deiner Nikon 1, nach der 1 Zoll, ne? Oder ist der noch kleiner?
Nee, der ist größer. Der ist genau. Definitiv größer. Der
liegt zwischen 1-Zoll-Kameras und APS-C-Kameras. Und der hat
ein 1/3 Zoll oder sowas mehr, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Abstufung, du hast Vollformat, dann hast du APS-C und dann MFT eben.
Genau, und dann geht's runter mit 1 Zoll und dann kommen irgendwann die Handykameras.
Ja.
Ne?
Ja. Wobei, ich habe mich nie auf den Stress eingelassen. Ja, du kannst ja nur fotografieren mit Vollformat. Und ich habe ja auch lange mit Vollformat fotografiert und habe mir Panasonic G70, ich hatte auch mal eine GX80 getestet und so weiter. Wenn man einigermaßen lichtstarke Objektive davor schraubt, macht das Fotografieren unheimlich viel Spaß. Und ich hatte irgendwann mal eine ganze Batterie, ich glaube 4, 5 Objektive mit gehabt und eine Kamera, alles in einer kleinen Tasche. Ich habe immer wieder in die Tasche geguckt, habe ich auch alles mit, aber ich hatte einen riesen Umfang an Objektiven und Kamera mit und es war einfach nur leicht, klein, praktisch, also boah, dafür liebe ich MFT.
Ich war auch tatsächlich bei meinem Systemwechsel, den ich jetzt vollzogen habe, war ich auch kurz vor Olympus. Ich mag die Kameras von Olympus unwahrscheinlich gerne. Ich habe komischerweise noch nie eine Panasonic in der Hand gehabt. Habe ich wirklich nicht, wenn ich so, lass mich mal nachdenken. Nee, tatsächlich, habe ich noch nie in der Hand gehabt. Mhm. Aber bei Olympus ist es echt so, ich kenne jemanden, der bei Olympus arbeitet und der hat mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, mal bei einem Fußballspiel Aufnahmen zu machen. Oder ich habe Aufnahmen gemacht mit meiner D810 und dem 70-200-28 von Nikon und mit einer, oh Gott, das war eine Olympus OM
1 Mark II.
OM 1 Mark II, genau, das war damals das Flaggschiff.
Das Flaggschiff, genau.
Wobei die M1X auch rausgekommen ist, das war ja das etwas größere Modell, was auch mit eingefassten Batteriegriff eigentlich die gleiche Technik beherbergt. Für die
Professionellen, ganz genau.
Genau. Und ich hatte dann ein 50 bis, oh, nagel mich nicht fest, ich bin noch echt so schlecht in diesen Zahlen. Auf jeden Fall war es so, es war im Grunde genommen das gleiche Äquivalent an Brennweite. Mhm. Und da hat mich in der Tat so ein kleines, also ich fand die Trefferquote besser mit der Olympus-Kamera. Das heißt, da hat der Autofokus wirklich alles weggenagelt.
Ja.
Im Gegensatz zur 810, die ja auch, auch nun keine Sportfotokamera ist. Nein,
absolut nicht. Also, da ist die 810 auch eine Diva. Ne? Und durch die Megapixel, das ist ja auch nicht vergessen. Genau,
das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Aber was mich tatsächlich an MFT gestört hat, war so ein kleines bisschen die etwas schwächere Freistellung. Ich hatte ein lichtstarkes Objektiv dran.
Ja.
Und ich finde gerade im Sport, ich habe ein Fußballspiel aufgenommen, finde ich es wahnsinnig toll, wenn die Szene, die ich fotografiere, total quasi abgeschnitten wird von dem Hintergrund und man so ein bisschen schemenhaft noch erahnen kann, dass da noch ein paar andere rumlaufen.
Also fast schon eine Kante in der Freistellung, meinst du?
Sozusagen, ne? Ja. Und das hast du natürlich mit dem Sensor, das ist einfach ganz, ganz schwer zu machen.
Ja, aber ich finde, das ist auch wieder ein bisschen Meckern auf einem hohen Niveau, Olli. Ich weiß, du bist wirklich so ein Bouquet-Fetischist und stehst da
ich
drauf.
Ich bin kein Fetischist.
Entschuldigung, Fetischist, ne? Und, aber ich habe jetzt mit sich so viele Fotos gemacht und ich sag mal, mit einem 45 mm Objektiv am MFT, Offenblende 1.8, Er ist traumhaft. Ich finde.
Entspricht, ich sag mal, am Vollformat einer Blende von circa 3,5, ne? Weil wir müssen das ja im Grunde
genommen. Ja, kann sein, aber es sieht für mich optisch nicht so aus.
Nein, ich aber finde, Kropffaktor ist ja tatsächlich so, ne? 2,0 bezieht sich ja einmal auf die Brennweite, dann hast du quasi 90. Ne, das wäre ja dann 45er. Genau. Und bei 1,8 wären wir bei 3,6 eigentlich. Ne?
Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so rechnet oder ob es eine andere Formel gibt. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Meckern, du hast die Freistellung nicht und so weiter, finde ich ein bisschen übertrieben. Ne? Mhm. Und gerade wenn du zum Beispiel Olympus ansprichst, was ich persönlich Olympus einfach groß feier, ist der integrierte Bildstabilisator.
Der ist wirklich fantastisch.
5 Blendenstufen. Ey, ich brauche keinen Gimbal mehr. Ne? Ja. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen unterwegs bin im Urlaub und ich habe die Olympus OMD, diese Mark 3 habe ich da mit. Dann kann ich aus der Hand filmen. Und meine Tochter, die nimmt die Kamera auch viel zu gerne. Sie ist zu klein und leicht und so ein Pancake-Kit-Objektiv da drauf. Kannst du so in die Tasche reinstecken. Also
ist ja auch bei Panasonic der Fall. Also die GH5 ist ja auch eine der beliebtesten Kameras bei Videoaufnahmen, weil du halt eigentlich keinen Gimbal brauchst. Die hat auch, glaube ich, 4 oder 5 Blendenstufen.
Ne? Ja, aber das ist ja schon, vom Preis her ist ja kein Einsteiger. Modelle im Moment, ne? Aber ja, klar.
Ja.
Also wie gesagt, ich mag die Kompaktheit definitiv und Rauschverhalten ja, aber wenn man darum weiß, dass man sagt, pass auf, wenn ich jetzt fotografiere und ich gehe bei meiner Sony Alpha 7 Mark III ans Limit, dann hört das für mich persönlich bei ISO 6400 auf. Und bei MFT sehe ich zu, ja,
ich fand
3000
das
3200 wäre bei mir Grenze, zumindest bei den älteren Kameras.
Ich fand das gar nicht so schlecht, das Rauschverhalten. Ich habe ja, wenn ich Sport mache, dann meistens Auto-ISO angeschaltet und das war bei der Olympus erstaunlich gut. Also ich finde dieses Vorurteil, dass MFT-Kameras schneller rauschen, finde ich, ist gar nicht so gewährleistet. Ich habe auch jetzt gerade dazu mir ein Video angeguckt von Akigraphie. Der hat dazu.
Der nimmt ja auch kein Blatt vom Mund, ne? Nee,
finde ich
der
auch
gut. Der hat schon echt Schelte einpacken müssen, als ich einsacken müssen. Boah. Aber ich finde den auch gut.
Akigraphie. Hat er ja auch ein breites Kreuz.
Jo.
aber der hat da wirklich ein interessantes Video zu gemacht und hat das mal nebeneinander gestellt.
Ja.
Auch wenn der Vergleich natürlich immer so ein bisschen hinkt und nicht ganz fair ist, aber der zeigt eigentlich sehr, sehr gut, dass die MFT-Kameras gar nicht so rauschen, wie man das denen immer vorwirft. Nee. Ne? Und die Kompaktheit zu diesen Kameras oder bei den Kameras ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen. Ich erinnere an meine Tour Schwarzwald hoch. Wenn ich das mitgehabt hätte, was ich da im Rucksack hatte, im MFT-Format, hätte ich ja locker ein Viertel nur getragen.
Ja. Ne? Das definitiv. Ne?
Welche Objektive, eine Frage noch, welche Objektive würdest du tatsächlich für MFT empfehlen? Welche sind so sozusagen Must-Have, wenn du jetzt Olympus zum Beispiel nimmst?
Also definitiv dieses 45 mm, das finde ich also schon richtig gut. Wo sich natürlich durch die Brennweitenverlänger, durch den kleinen Sensor die Nachteile liegen, sind im Weitwinkelbereich. Da gibt es meiner Meinung nach, da muss man tief in die Tasche greifen. Da gibt es, glaube ich, ein 7 bis 14 Millimeter Objektiv. Und das kostet auch ein Schweinegeld. Also ich sag mal, für die Landschaft fotografieren wollen, Architektur, die ordentlich im Ultraweitwinkelbereich was machen wollen, da wird's teuer. Und da kenne ich jetzt auch nicht unbedingt wirklich günstige Alternativen dazu, mit denen man dann wahrscheinlich glücklich werden würde.
Ja. Ich glaube, die richtig teuren Objektive haben auch bei MFT-Lichtstärke 1,2, ne? Kann das sein?
Gibt es sicherlich.
Ja, ne? Das sind, glaube ich, so diese High-End-Objektive, ne?
Dann müssen sie auch haben.
Mehr kann ich zum Thema MFT tatsächlich nicht beisteuern, weil ich halt selber nie eine Kamera besessen habe. Aber ich denke, wir haben das eigentlich auch ganz gut abgefrühstückt, ne?
Ja.
Gute Kameras, ohne Frage.
Mhm.
Ja, aber nichts für mich, weil ich bin Bokeh-Fetischist.
Gut. Ja, aber vielleicht nochmal auf das Grundsätzliche zurück. Ja, wir arbeiten mit Sony, das stimmt schon. Du jetzt ja auch und ich auch. Und ich habe ein bisschen früher angefangen damit als du, weil Sony mir so vieles bietet, das Gesamtpaket mit der Videografie, Toneingänge, Ausgänge und die Haptik, allem, was dazugehört. Ich habe mich daran gewöhnt und fertig und bin jetzt auch als zweites dabei geblieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte Nikon damals mit ihren Kameras sich weiterentwickelt, als zum Beispiel die A7 rausgekommen ist, und hätte selbst ein Jahr später sofort mit der Z-Serie angefangen. Ich glaube, ich wäre dann nicht bei Sony gelandet, sondern ich wäre vielleicht bei Nikon geblieben, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ähnlich. Also ich bin aber auch eh so ein wankelmütiger Mensch, was das angeht. Also ich bin auch noch nicht vollends überzeugt von Sony, sage ich auch ganz ehrlich, weil mir gefällt die Bedienung hinten nicht so gut wie bei Nikon. Sprich die Tasten, das ist mir alles ein bisschen zu klein und zu friggelig.
Ja, da finde ich Nikon auch immer noch besser, aber ich habe mich an Sony gewöhnt und ich weiß jetzt, wie ich die Kamera für mich eingestellt habe. Genau. Und jetzt sitzen die Handgriffe, aber das dauert eben seine Zeit. Eben.
Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist wirklich so. Und ich habe das ja nun wirklich auch gemerkt, vom Pentax auf Nikon, auf Sony. Mhm. Man gewöhnt sich letztendlich an alles.
Richtig.
Ich würde mir ein kleines bisschen mehr Robustheit wünschen, um mal hier nicht nur zu hypen, das Ganze. Mhm. Die Bilder sind fantastisch, aber die sind auch, wie gesagt, bei anderen Herstellern stehen die dem in nichts nach. Mhm, also das ist eigentlich egal, was man heutzutage kauft.
Du, Olli, ich gucke hier gerade mal auf den Sender hier. Wir haben schon 50 Minuten, glaube ich, ne?
Auweia.
Und du hast aber noch eine Herzensangelegenheit, oder? Mir
liegt wirklich was am Herzen.
Ja.
Und zwar, wir bekommen das vielleicht vorab, wir bekommen kein Geld für diesen Podcast und wir haben auch keine Sponsorships oder sonst irgendwas, sondern wir machen das, weil es riesigen Spaß macht und weil uns auch noch keine Millionenangebote erreicht haben. Und Michi, alles unter einer Million biegen wir eh ab, ne?
Ja, logisch.
So. Aber ich habe tatsächlich einen kleinen Werbeblock und der liegt mir sehr, sehr am Herzen. Es gibt in Hamburg ja diese Galerie, bei der ich ein paar Bilder ausgestellt hatte, das war's live. Diese Galerie hat jetzt zugemacht. Und die Bilder, die dort käuflich zu erwerben waren, sind jetzt im Shop von Bild Ahoi zu erwerben. Jetzt könnte man vielleicht mir vorwerfen, wir werden nur deine Bilder verkaufen.
Nee, es geht ja nicht um dich.
Es geht nicht um mich, sondern es geht tatsächlich um jemanden, der ganz, ganz viel Herzblut in die Galerie und auch in dieses Projekt, die Webseite Bild Ahoi gesteckt hat. Und
der Dennis, ne?
Genau, das ist der Dennis. Dem droht so ein kleines bisschen von hinten im Nacken die Arbeitslosigkeit, wie wahrscheinlich vielen derzeit momentan. Aber es ist so, ich möchte tatsächlich noch mal darauf hinweisen, bildahoi.de ist der Shop, wo ihr die Motive aus der Galerie, sprich Hamburg und der Norden und auch tolle Tierbilder käuflich erwerben könnt für einen wirklich Preis, der auch der Qualität gerecht wird, die ihr bekommt.
Ja, und schöne große Bilder, alle Formen, richtig tolle Sachen.
Ihr würdet damit tatsächlich so ein bisschen dem Dennis den Hintern retten, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Bild nicht bei den bekannten großen Herstellern bestellt, sondern auch diese Künstlergruppe unterstützt, die hinter Bild Ahoi steckt. Das heißt, das sind alles junge Fotografen, die nicht nur junge, sondern es sind Fotografen, die einfach so ein bisschen am Anfang ihrer ganzen Karriere stehen. Und ich würde das toll finden, wenn auf diesem Wege da so ein kleines bisschen Support stattfindet.
Ja, und, oder wenn man es teilt oder irgendwie so.
Genau, einfach mal draufschauen. Vielleicht sagt auch der eine oder andere, nö, ist jetzt nicht meine, sind nicht meine Bildstile, aber es gibt so wahnsinnig viel da. Mhm. Und die andere Geschichte ist, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Sendung von Die Höhle der Löwen verfolgt habt. Das ging alles so ein kleines bisschen im Zuge der mittelschweren Katastrophe, die diesen ganzen Planeten derzeit bedroht, unter.
Ja.
Aber dort hat auch jemand aus der Galerie, nämlich einer der führenden Köpfe dort, die unter anderem auch mich dort sehr herzlich aufgenommen haben, das ist der Alex, der hat ein Bildaufhängesystem entwickelt und das hat er bei Höhle der Löwen vorgestellt. Und das Ganze heißt Flexilot. Schreibt sich
mit Y, ne?
Genau, schreibt sich F-L-E-X-Y und dann Lot wie das Lot. L-O-T.
L-O-T.
Mhm. Und das ist ein Bildaufhängesystem, das ist für solche Paddelköpfe wie mich einfach absolut perfekt. Du brauchst nur eine Schraube in die Wand schrauben und hast im Grunde genommen eine Möglichkeit, nachdem du die Halterung angebohrt hast, das Bild noch nach links zu kippen, nach rechts zu kippen, nach oben, nach unten zu schieben. Du kannst einfach bei deiner Frau total glänzen. Und Alex hat so einen geilen Pitch bei Vox hingelegt. Also ich habe ihn so gefeiert. Und das ist alles so ein kleines bisschen untergegangen, weil einfach die ganze Welt irgendwie im mittelschweren Katastrophenzustand sich befand. Und das tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Und ich wollte ganz gerne einfach diese beiden Jungs, die wirklich tolle Jobs gemacht haben über die letzten Jahre und uns auch sehr, sehr unterstützt haben, ganz viel Herzblut reingesteckt haben in junge Hamburger Fotografen. Und ja, schaut da mal vorbei. Die Adresse muss ich noch kurz nachliefern.
Aber du kannst ja auch bei dir dann draufpacken dann, ne? Wenn so Leute sich dafür interessieren und noch mal nachgucken wollen.
Ja, ne? Ich glaube, schneller geht's, wenn man sich das merkt. Es ist einfach ganz einfach flexilot.de, wie man es schreibt.
Ja, ja.
Schaut da mal rauf. Und diese Halterung gibt's tatsächlich auch schon in den Baumärkten zu kaufen.
Ja, wenn man dann reinkommt
zurzeit. Wenn man dann reinkommt, ja. Ich habe gestern auch eine gute halbe Stunde habe ich gewartet, aber es ging. Also man kriegt zumindest noch Sachen.
Man kriegt, genau.
Bitte verzeiht mir, diesen kleinen Werbeblock wird auch nicht wieder vorkommen, aber das war mir wirklich eine persönliche Herzensangelegenheit.
Ich glaube, das ist ja eben so. Wir haben jetzt ja ein bisschen Reichweite auch schon mit dem Podcast erreicht und ich sag mal, Sachen, die uns anliegen, wir sind ja auch persönlich und ich glaube deswegen, hoffentlich mögen uns die Leute auch mit dieser Art und Weise, wie wir es machen. Und da kann man ja auch mal von sich aus ein bisschen was mit aufbringen.
Ne? Ja, und wer uns dann nicht mag, der kann ja auch andere Podcasts hören.
Genau, so. Ja. Ich gucke gerade mal, wir sind bei 55 Minuten, also unter einer Stunde geblieben.
Sehr schön.
Einige haben ja lange Wege zur Arbeit und freuen sich immer, ach, guck mal, eine Stunde dauert das und dann kommen sie zur Arbeit an.
Und ja, was hat Dirk geschrieben? Er hat 10 Minuten Arbeitsweg, also ist er für die ganze Woche mit einer Folge ausgelastet.
Ja. Auch nicht schlecht. Ne? Ja. Olli, wie geht's jetzt irgendwie weiter? Weil wir haben jetzt unheimlich viel, das ist jetzt das fünfte Podcast, was wir gemacht haben, innerhalb von kürzester Zeit. Wenn die ganze schlimme Geschichte hier auf der Welt zu Ende ist, ich glaube nicht, dass wir diesen Takt halten können, oder?
Na sicher, dann machen wir täglich, weil wir das so lieb gewonnen haben, dass wir einfach gar nicht mehr aufhören können. Nein, ohne Mist, wir machen es dann, wann wir wollen und wie wir Bock haben.
Ja, wobei ich hätte dann schon Lust, ohne dir jetzt im Rücken zu fallen, dass wir es vielleicht schaffen, dass man sich selber auch drauf freut, dass wir sagen, dann und dann ist irgendwie der Zeitpunkt, wo wir gemeinsam Zeit haben, den wir ja sonst nicht haben. Du hast ganz andere Arbeitszeiten wie ich, komplett anders. Also, dass wir überhaupt zusammenkommen, ist ja schon ein Wunder. Mhm. Und aber vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, einen
festen Termin zu kriegen. Ich denke tatsächlich, dass man sich auf das Mindestmaß eine Sendung pro Woche einigen kann. Also das kriegen wir, glaube ich, auf jeden Fall gebacken. Ne?
Das schaffen wir.
Ne? Und in der jetzigen Zeit, würde ich sagen, kriegen wir doch ein paar mehr hin, weil es macht riesigen Spaß im Moment.
Ja.
Und wir haben die Zeit zumindest, weil man soll ja nun nicht so viel rausgehen. Nee. Und insofern jetzt die Ostertage, vielleicht kriegen wir noch eine Folge vorher hin.
Kriegen wir hin.
Auf jeden Fall. Und vielleicht ja sogar noch mal mit einem Gast. Oder auch nicht. Wir schauen.
Gut. Olli, dann würde ich sagen, sind wir für heute wieder durch, ne?
Ja. Geht. Gut. Nee, sag ich nicht. Haut rein.
Geht. Alles klar. Bis zum nächsten Podcast. Bis Nummer 6, Folge 6. Ciao.
Tschüss.